grüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuesten ICT-Talk-Episode. Und ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner, den ich begrüßen darf, und zwar Jan Schönmakers. Er ist Gründer und Geschäftsführer vom Unternehmen Hase und Igel. Und wir sprechen heute über tatsächlich Themen wie KI auch Entscheidungen im Marketing und Vertrieb ermöglichen, vielleicht auch verschnellern kann. Und ich freue mich, dass er heute hier bei mir ist. Ich grüße dich, Jan. Sei willkommen.
Moin aus dem Norden Deutschlands. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Jan, ich würde dich bitten, dass du dich in deinen Worten einmal vorstellst, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wer bist du und was machst du?
Sehr gerne. Ja, ich bin der Jan. Ich habe Hase und Igel 2018 gegründet und führe damit ein KI-Softwareunternehmen als jemand, der weder aus der KI noch aus der Software kommt. Ich bin nämlich alter Marketing- und Kommunikationshase und habe rund 15 Jahre in Marketing, Kommunikation und Unternehmensberatung auf dem Buckel. Das Unternehmen gegründet habe ich genau aus dieser Perspektive auch, weil es mich immer wahnsinnig gestört hat, dass all die anderen coolen Kids die tollen Instrumente haben, die Big Data und KI wirklich für bessere Entscheidungen, besseres Arbeiten nutzbar machen, ob das im Trading an der Börse ist oder mit Commodities, ob es in der Automatisierung von Fabrikstrecken ist, ob es in der Logistik ist. Und wir so in so den Zentralfunktionen, ja, Marketing, Vertrieb, Einkauf, Controlling, wir sitzen immer noch auf 100.000 verschiedenen Systemen, die so mittelintelligent sind. Damit wollte ich mich nicht abfinden und habe mich über die Jahre da als jemand, der eh von Haus aus auch Statistik-Nerd ist, sehr reingefuchst, was geht da eigentlich technisch, ohne es selber zu können. Und als ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe eine Idee, wie es funktionieren könnte, habe ich Hase und Igel gegründet und zum Glück die Leute gefunden, die es tatsächlich können, nämlich die als Data Scientists und Developer und Geowissenschaftler etc. solche Programme erschaffen können. Und das ist auch genau das, was Hase und Igel macht. Wir haben ein eigenes Cloud-System entwickelt, KI-gestützt, die Neutrum AI. Auch die KI da drin ist in-house, ist bei uns selbst entwickelt. Eine analytische KI, die explainable ist, da kommen wir mit Sicherheit auch noch später drauf, mit dem Unternehmen in genau diesen Zentralfunktionen, ja, Marketing, Vertrieb, Kommunikation, Einkauf, Produktplanung, Controlling, ihre Entscheidung schneller und besser treffen können, indem all diese Daten, die in den Unternehmen in hunderten verschiedenen Systemen rumfliegen und die um das Unternehmen rum im Markt überall anfallen, automatisch von den Algorithmen zusammengeführt werden, vergleichbar gemacht werden, interpretiert werden und einem dann das System zeigt, guck mal, so sieht's aus, so entwickelt sich's und das sind sinnvolle Handlungswege. Wenn du das machst, passiert jenes.
Bevor wir in das Thema tiefer eintauchen, habe ich erstmal eine Frage, eine ganz andere. Die wurdest du wahrscheinlich auch schon häufig gestellt. Hase und Igel, wie kamst du auf den Namen des Unternehmens?
Das hat zwei Dimensionen. Einerseits war das ein strategischer Prozess. Ich komme ja nun mal aus der Kommunikation und bin da psychologisch und marketingtechnisch angehaucht und habe mich gefragt, warum setzen eigentlich so viele Unternehmen, die davon profitieren würden und die auch durchaus das Budget dafür haben, Digitalisierung insgesamt und KI insbesondere so zögerlich ein. Und meine Einschätzung auch aus Erfahrung als Berater war, die haben Berührungsängste, weil sie denken, sie haben die Skills nicht, sie verstehen das nicht oder sie müssen erst 20 Developer dafür einstellen und dann wissen sie aber nicht, wer die führen soll, weil dafür auch die Skills fehlen und dann lässt man es bleiben und schiebt es mit schlechtem Gewissen vor sich her. Das stimmt ja aber alles gar nicht. Man kann das nutzen, ohne dass man dafür erst Raketenwissenschaft studieren und darin promovieren muss. Und das wollten wir mit unserem Brand von vornherein kommunizieren. Was machen, was nahbar ist, freundlich, vielleicht ein bisschen lustig auch, wo man anknüpfen kann, sagen, ach, die Geschichte kenne ich, ah. Und das funktioniert auch sehr gut. Dass es dann wirklich Hase und Igel geworden ist, war aber auch ein bisschen Zufall, weil wir wirklich sehr viele Namen durchgespielt haben. Und immer, wenn wir gedacht haben, boah, das ist jetzt geil, das wollen wir, war der schon weg. Dann war der schon weg in ganz Europa oder nur in einem wichtigen europäischen Markt und zwar dann möglichst auch innerhalb der Branche oder es gab sehr, sehr ähnliche Marken mit hoher Verwechslungsgefahr und irgendwann war ich so frustriert, dass ich meiner Frau mein Leid geklagt habe und gesagt habe, so ein Mist, ich kann das Ding auch gleich Fuchs und Hase nennen, weil die sagen sich jetzt hier gut nach. Und als ich es gesagt habe, habe ich gesagt, Moment.
Das ist wunderbar, so eine Geschichte dahinter tatsächlich auch. Also wunderbar, dass die nahbar macht, wie du sagst, tatsächlich. Weiter würde ich jetzt aber tatsächlich gerne auf die KI zu sprechen kommen. Wir alle, wie wahrscheinlich auch du, hören oder sind momentan sehr konfrontiert mit der Thematik von generativer KI. Seit ChatGPT, OpenAI, ja, Markus, häufen sich die Nachrichten und Themen und an Use Cases mit Gen AI. Ihr kommt von der anderen Seite her. Geht für dein Gefühl klassische, wenn ich das so nennen darf, KI aktuell ein bisschen unter oder verloren?
Verloren nicht, weil das, also ich würde es nicht unbedingt klassische KI nennen, weil auch die Wurzeln von Large Language Models und das geht auch alles auf Word Embedding-Verfahren und seine Vorläufer wiederum zurück. Auch generative KI ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ich würde es eher analytische KI nennen, aber klar ist, die war schon früher reif am Markt. Die geht in Sicherheit, mit Sicherheit auch am Markt insofern nicht verloren, als dass das die KI ist, analytische KI, gerade in Verbindung mit Prozessautomatisierung, mit RPA, die tatsächlich Unternehmen heute Mehrwert bringt. Generative KI ist von der Wertschöpfung in den Unternehmen bisher noch sehr flach. Da sind sehr viele Versprechen und von denen werden bestimmt auch viele eingelöst. Und es gibt jetzt schon tolle Cases, aber es beschränkt sich vieles noch wirklich darauf, irgendwelche Texte formulieren, Videos machen etc. Wenn ich ein Verlag bin, klar, dann ist es mein Kernbusiness, vielleicht auch bei einer Werbeagentur. Für die meisten Unternehmen in der Produktion, im Handel etc. ist das cool, aber es ist ziemlich weit außen in ihrer Wertschöpfung. Analytische KI ist viel tiefer drin in der Wertschöpfung und in vielen Unternehmen ganz fest verankert. Wo es untergeht, ist in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sehr schnell dadurch, dass die meisten Menschen bewusst zum ersten Mal mit KI Kontakt hatten, seit es ChatGPT und Midjourney gibt, die Wahrnehmung sich verfestigt hat, das ist die KI. Also die Leute interagieren auch mit lauter anderen KI-Sachen schon allein, wenn sie sich ins Auto setzen und zur Arbeit fahren, stecken da im Zweifel Lernalgorithmen in verschiedenen Bereichen, vom adaptiven Fahrwerk bis zum Navigationssystem. Aber das ist den Menschen nicht bewusst. Bei ChatGPT ist es ihnen bewusst und deswegen ist generative KI zum Synonym mit für KI geworden. Und das halte ich für schwierig im B2C-Bereich sowieso, also im Anwenderbereich auf Konsumentenseite schon, aber noch viel mehr bei Unternehmen, weil eben für Unternehmen generative KI nur ein Werkzeug im Werkzeugkasten ist. Und wenn ich als Handwerker nur den Hammer habe, aber keine Bohrmaschine und auch keinen Schraubenzieher, werde ich nicht gut zurande kommen. Ich brauche die verschiedenen Werkzeuge im Koffer und das ist was, wo jetzt die, die sich jetzt erst mit dem Thema beschäftigen, schnell ein falsches Bild kriegen können, dass ich so mein Schweizer Taschenmesser habe, das alles kann und das heißt generative KI. Und das ist halt ein Schmarrn. Also generative KI kann fantastisch manche Sachen und sie kann andere Sachen überhaupt nicht.
Genau. Kannst du uns deine effektiven Use Cases mal etwas skizzieren? Wo oder wann nutzen Unternehmen eure KI-Softwarelösung?
Da kann man das vorige Thema eigentlich elegant wieder aufgreifen, weil was wir machen, ist ja analytische KI. Und wenn generative KI so der Werbetexter und vielleicht auch der Zauberer ist, der alle wowt mit dem Kaninchen, das er aus dem Hut zaubert oder der tollen Kampagne, die er macht, ist analytische KI der Nerd. Der Analyst, der da irgendwo im Hinterzimmer sitzt, der vielleicht nicht ganz so eloquent ist, aber auf den man sich verlassen kann, der einem eben nicht, wenn die Pferde mit ihm durchgehen, einen Bären aufbindet, der gut klingt, aber nicht belastbar ist, sondern der seine Aussagen gut durchdacht, aufs Papier bringt. Und einem sagt, guck mal hier, das willst du jetzt vielleicht nicht hören, aber so und so und so sieht's aus. Deswegen hast du da ein Problem. Aber schau mal, das könntest du tun. Und dann sind es belastbare Aussagen, die auch erklärbar sind, wo ich sagen kann, wie kommst du auf die Idee? Ah, okay, mit den Daten, dem Modell so berechnet, verstanden, ja, da vertraue ich drauf, das mache ich. Dementsprechend sind die Anwendungsfälle von KI wie unserer und auch eben von unserer Neutrum AI dementsprechend da, wo Unternehmen sich auf Zahlen, Daten, Fakten verlassen können müssen, weil es eben um was Erhebliches geht, zum Beispiel Produktentwicklung. Welche Produkte braucht der Markt? Oder Budgetallokation. Worauf verwende ich mein Marketing- oder Vertriebsbudget? Sortimentierung. Was nehme ich in mein Sortiment auf und was schiebe ich davon ganz nach vorne ins Schaufenster oder in den ersten Viewport? Standortbewertung. Mache ich in dieser Adresse ein Ladengeschäft auf oder ist es kein guter Business Case? Unternehmensbewertung. Ist das ein guter Geschäft? Wird das ein guter Geschäftskunde für mich? Wo sitzen die Unternehmen, die bei mir Kunde sein sollten, aber es noch nicht sind? Oder ist das ein Lieferant, von dem ich einkaufen sollte? Das sind die Fälle, die mit unserer KI bearbeitet werden. Man kann das ein bisschen vereinfachen und sagen, überall da, wo das Unternehmen was in den Markt rausgibt oder was aus dem Markt reinholt, ist unsere KI das Navigationssystem, die sagt, wie kommst du am besten, dein Ziel musst du schon selber sagen, wo du hin willst, aber wie kommst du am besten an dieses Ziel und was ist dafür die richtige Route?
Wer sagst du, ist im Unternehmen bei euch eigentlich der Ansprechpartner? Also in welchen gehst du es abteilungsübergreifend oder was sind da deine Erfahrungen? Wird es tatsächlich noch ich sage das jetzt mal, silomäßig betrieben?
Die meisten Unternehmen sind halt noch in Silos organisiert. Die nutzen dann häufig sogar unser System, gerade in seiner größten Ausprägung, dem Evo Optimizer, um aus den Silos rauszukommen, weil da sämtliche Systeme im Unternehmen, CRM-Systeme, ERP-Systeme, Analytics-Systeme und so weiter und so fort, und ums Unternehmen rum miteinander verbunden werden, in eine Cloud senden und aus der Cloud unsere Algorithmen einem zeigen, was läuft eigentlich gerade gut, was läuft nicht gut und vor allem warum und wo kann ich optimieren. Und das ist natürlich so eine Basis, um die sich dann auch verschiedene Silos versammeln können, um zu sagen, wir haben, so hat es die Lead-Buyerin vom großen Kunden kürzlich genannt, eine Single Source of Truth. Wir können uns vielleicht darüber streiten, wie wir das Ergebnis bewerten und wie wir am besten mit dem, was wir hier für die Realität halten, umgehen können, aber wir haben eine gemeinsame Sicht der Realität siloübergreifend. Das ist ein Ziel, zu dem viele Unternehmen mit unserer Software kommen wollen und es dann auch schaffen. Aber sie kommen in der Regel aus einer Welt, die stark aus Silos besteht. Bei großen Mittelständlern ist es oft so, dass dann eben ein Inhaber, eine Inhaberin das führt und man direkt mit denen spricht und die natürlich den Blick auch aufs ganze Unternehmen haben. Aber gerade bei Unternehmen, die nicht Inhaber geführt sind, und bei Konzernen, sind es dann die Bereichsleiterinnen, die Bereichsleiter in Vertrieb, in Marketing, im Einkauf, im Produktmanagement, im Kundenservice?
Die Ba du sprichst an, die Basis all dessen sind die Daten, die ja eigentlich, wo ziehen die Daten her? Also wir haben bei generativer KI das Thema, naja gut, es sind externe Daten, das wird nach außen gespielt. Wie funktioniert bei euch die Software, die KI? Welche Daten liegen zugrunde und wie geht es vor?
Unser System hat zwei Herzkammern. Die eine Herzkammer sind die Daten, die im Unternehmen vorliegen, also First Party, vielleicht noch Second Party, also die, die man exklusiv für sich hat. Da gehen wir entlang des Funnels oder der Prozesskette und verbinden alle relevanten Systeme von, wenn man jetzt mal in einem Marketing-Funnel denkt, den Werbesystemen, die Erstkontakte registrieren, über die eigenen Kanäle, Ad-Server, Websites, Web-Analytics, Callcenter-Systeme, die einen Kontakt, einen aktiven Kontakt registrieren, bis dann in die CRM und in die ERP-Systeme, die tatsächlich das, was sich in der Materialwirtschaft oder in der Leistungserbringung getan hat, an Kundenwert, an Produktpräferenzen, an Projektverlauf bilden. In der Produktion, das ist aber für uns kein angestammter Case, da haben wir auch Kunden. Das ist für uns aber eher was am Rand. Wir sind wirklich primär in den Zentralprozessen, vor allem Marketing, Vertrieb, aber eben auch sowas wie Einkauf, Recruiting. Recruiting sind natürlich Recruiting-Systeme mit drin. Da sind das so die typischen Systeme entlang des Funnels. Die andere Herzkammer sind die Daten, die wir aus dem Markt beziehen können. Die kann man in drei Bereiche aufteilen. Einerseits, was hinterlassen Verbraucher oder Nutzer in unserem Markt für Spuren, zum Beispiel, was suchen die bei Google, was rufen die auf in Navigationssoftware, Navigationssystemen, in Webshops, was lesen die in journalistischen sozialen Medien, worauf reagieren sie, was schreiben sie selbst, wie bewerten sie Produkte, wo durch die Smartphone-Standortverläufe auch, wo laufen Leute lang, wie bewegen sie sich durch den physischen Raum. Das zweite sind Daten, die uns was über unsere Wettbewerber verraten, die wir als Unternehmen hinterlassen, wenn wir wirtschaften. Wir müssen Daten melden, Firmendaten, Finanzdaten. Wir schreiben Dinge auf unsere Webseite. Es wird über uns berichtet in der Presse. Wir schreiben Stellen aus. Wir schalten Werbung. Und das dritte sind Umweltdaten, die unseren Markt beeinflussen, von Wetter, Verkehr bis hin zu Inflationsrate, Kaufkraftentwicklung und natürlich die klassischen Strukturdaten, Bevölkerungsstruktur, Industriestruktur, Gebäudestruktur, die man immer schon in der Marktforschung auch mit einbezogen hat, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Das sollte man natürlich auch weiterhin tun und die liegen inzwischen auch alle digital vor.
Also es sind wirklich einerseits die Daten, die unternehmensinternen Daten, angereichert durch unternehmensexterne Daten. Und da ist natürlich in dem Fall die Diskussion, wie wir sie jetzt bei generativer KI haben, dass die Daten wieder nach außen gelangen, nicht gegeben.
Nein, im Gegenteil. Die Daten kommen
Genau.
von außen rein ins Unternehmen, die bleiben aber immer beim Unternehmen. Und diese Anreicherung ist auch, also schon allein intern die Silos zu überbrücken und den Wald statt der Bäume nur zu sehen, ist was, was Unternehmen wahnsinnig voranbringt. Wenn man dann aber noch externe Daten mit einbezieht, macht das maximal Sinn, weil es dann halt mehr ist als nur irgendein Social Listening, sondern ich kriege die Brücke von extern nach intern und kann zum Beispiel sehen, wenn ich mich über 10% mehr Verkäufe in Zürich freue, sollte ich mich darüber eigentlich freuen? Oder ist dort gerade die Nachfrage um 20% gewachsen und meine Wettbewerber kriegen 15% mehr? Dann verliere ich gerade Marktanteile. Das sehe ich aber nur, wenn ich der Eigensicht auch eine Außensicht hinzufüge.
Also effektiv die Perspektive zu erweitern. Das haben wir
Genau.
ja oft. Ein Thema, das uns auch immer wieder begegnet. Was mich interessiert, du hast es vorhin angesprochen, Automation, RPA. Was ist dein Eindruck? Was Status quo am Markt? Wie fortgeschritten sind Unternehmen in puncto der Automatisierung dieser Prozesse denn bereits?
Ich würde ketzerisch sagen, Unternehmen setzen das intensiver ein, als sie es verstehen und dann damit noch, als sie es einsetzen sollten. Oft muss man, natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber wir sehen das wirklich häufig, dass unsere analytische KI dann so ein bisschen als Controller und eben auch wieder Navigationssystem RPA, die nicht gut läuft, orientieren und wieder auf die Spur bringen soll, weil ein Unternehmen dann eben sagt, wir haben zum Beispiel einen Marketingprozess automatisiert, wir kriegen ganz viele Kunden rein, aber wir sehen, die Kundenbindung geht total nach unten oder der Kundenwert geht total nach unten oder die Marke verliert, irgendwas läuft hier schief. Und dann schaut man genauer rein und findet zum Beispiel raus, wirklich realer Fall, ja, die automatischen Werbebuchungen haben angefangen. Tinder damit schlüpfrigen Sprüchen zu buchen, weil das einfach erstmal gute Klicks gebracht hat und teilweise sogar auch vernünftige Conversions. Aber es war nicht das Umfeld, auch gerade die Tonalität dort, mit der die Marke assoziiert werden wollte, das hat ja auch nicht gut getan. Aber Tinder ist ja jetzt weder eine Porno- noch eine Nazi-Seite, das war nicht geblacklistet. Und Ergebnisse haben ja erstmal gestimmt, so dass man sagen kann, die RPA hat alles richtig gemacht. Aber die Frage war, durfte man ihr, hätte man, war es schlau, ihr so viel Leine zu geben, oder hätte man da nicht von vornherein doch lieber entweder den Prozess klarer durchdekliniert und mehr auf die Wechselwirkungen geachtet, oder hier und da nochmal einen Mensch in der Kontrolllinie gehabt oder eine analytische KI, die guckt, ja, wo schaltet es denn jetzt wirklich und wie sind Wechselwirkungen zum Beispiel mit, keine Ahnung, Bewerberzahlen oder Markenumfragewerten oder dem Kundenwert im CRM-System, um sowas früher zu merken. Es wird halt viel automatisiert, auch oft schnell automatisiert. Gerade in Bereichen auch wie zum Beispiel Kundenservice, weil man damit erstmal Geld sparen kann und Fachkräftemangel beheben oder zumindest mitigieren kann. Aber eine Vollautomatisierung ist halt auch wie wenn man was komplett outsourced, wenn man was an Dienstleister gibt und den völlig machen lässt und im Zweifel, ach, du musst mir auch kein Reporting liefern, du machst das schon. Sowas muss man sich gut überlegen, weil man schnell Prinzipal-Agent-Probleme kriegt.
Du sprichst aber ein wichtiges Thema an, also natürlich Automatisierung im Zuge dessen, auch natürlich zum einen Fachkräftemangel und natürlich an ja, Kosten einsparen, sind wir ehrlich, wir reden alle darüber. Aber ist denn die Effizienz dann tatsächlich auch immer das, was man erreicht? In dem Fall, wenn ich dir zuhöre, manchmal natürlich mit einem Fragezeichen versehen.
Es ist die Frage auch, ist Effizienz das einzige Ziel? Häufig hat, ohne jetzt zu philosophisch werden zu wollen, Effizienz, einen krassen Zielkonflikt mit Resilienz. Wenn ich einen Prozess extrem effizient aufstelle, dann fahre ich damit oft Redundanzen runter und fahre erfolgreiche Pfade sehr, sehr tief ein, bis die so eine regelrechte Schiene werden. Wenn jetzt irgendwas mal nicht funktioniert mehr, und ich muss schnell reagieren, habe ich dafür die organisatorischen Kapazitäten gar nicht mehr, habe das Verständnis dafür gar nicht mehr. Anderes Beispiel auch vom realen Unternehmen, dass das dann mit unserer KI wieder die Kuh vom Eis geholt hat und sich da resilienter auch aufgestellt hat. Die haben sich wahnsinnig abhängig gemacht von bestimmten Google-Systemen. Und dann hat Google einfach unilateral was an seinem Modell verändert. Und plötzlich ist deren Geschäft völlig abgerauscht. Die haben nicht mal verstanden, warum. Weil es auch eben mit einer Blackbox-KI automatisiert war. Und das lief über Jahre gut. Und wenn es dann mal nicht mehr läuft und du hast eine Blackbox und bist noch abhängig von jemand Dritten, möglichst noch außerhalb der europäischen Jurisdiktion, dann ist es schwer, überhaupt rauszufinden. Wir merken, es tut uns gerade was weh, aber wir wissen nicht mal was und warum. Deswegen ist gerade, wenn man an Automatisierung denkt und solche Prozesse steuert, aus meiner Sicht das Thema Explainability von KI ganz entscheidend. Nutze ich eine KI, die mir jederzeit offenlegen kann, auf Basis welcher Daten und welcher Modelle sie ihre Entscheidung trifft. Und zur Not, wenn ich wirklich sage, ich will tief auf Nerdsohle 7 runterschalten, kann ich vielleicht sogar eine analytische Lösung mir ausdrucken lassen und die Formeln überprüfen, den Code reviewen lassen. Das sind Dinge, die sind egal, wenn ich Midjourney nutze, um ein cooles Bild zu machen oder wenn ich mir von generativer KI Landingpages programmieren lasse. Das sehe ich, ist die Landingpage gut und wenn die performt, ist alles in Ordnung. Da muss ich nicht wissen, wie der Algorithmus hingekommen ist. Aber wenn ich auf der Basis hunderte Millionen Werbegelder ausgebe oder ein neues Produkt entwickle mit einem Jahr zwei Vorlauf, dann möchte ich im Zweifel schon, dass die Systeme, die ich dafür nutze, mir ihr Blatt aufdecken können und Rechenschaft ablegen können. Und das können bisher nur sehr wenig Systeme, weil auch die Unternehmen nicht aktiv danach gefragt haben. Und ich denke, das wird sich jetzt erfreulicherweise ändern mit dem EU AI Act, weil der das, meine, ich bin kein großer Freund von Regulierung, aber da steckt Gutes drin, weil es Unternehmen aufwendiger macht, KI einzusetzen in solchen kritischen Bereichen, die nicht explainable ist und sie damit so ein bisschen hin nudged, stärker darauf zu achten. Und ich denke, das ist im ureigensten Interesse auch der Unternehmen.
Ja. Wie
Gerade auch in
rätst du?
sowas wie Marketing und Vertrieb, wo es ja auch neben den tangible Assets wie einem Umsatz oder einem Kundenwert auch um die Intangibles geht, wie was assoziiert man mit der Marke?
Du sprichst was Wichtiges an, tatsächlich auch genau diese, die Kunden eigentlich Erfahrung, wenn man dann sagen möchte, wie die mit der Marke interagieren, wie die Marke erlebt wird, das Unternehmen. Und dann die Blackbox auf der anderen Seite der KI. Was rätst du jetzt aber dann tatsächlich Unternehmen, die euch ja anfragen, wie man so ein Projekt startet? Wie fängt man an? Kannst du das irgendwie in kleine Schritte ein bisschen aufzeichnen?
So wie man jedes vernünftige Projekt anfängt. Also KI ist halt auch kein Selbstzweck und selbst unsere KI ist es nicht. Ich würde jetzt gerne sagen, jeder Mensch sollte die haben und zwar die größte und teuerste Lizenz, um ein glückliches Leben zu führen. Aber es ist kein Selbstzweck, sondern es ist ein Werkzeug und da muss ich mich zuerst fragen, was will ich denn überhaupt bauen oder andersrum, was ist kaputt, was will ich reparieren? Und jedes Mal, wenn bei uns ein Kunde anfragt, und der geht nicht einfach nur man kann auf die Plattform gehen, sich registrieren, einfach was buchen. Ja gut, dann ist man selber für verantwortlich. Aber wenn ein Kunde anfragt und möchte beraten werden, dann ist die allererste Frage, auch wirklich jeder Mitarbeiter dafür sensibilisiert ist, die zuerst zu stellen. Was ist denn überhaupt die Entscheidung, die du damit treffen willst? Und was verleitet dich dazu, dass du jetzt diese Entscheidung treffen willst? Sprich, was ist denn dein Problem oder was willst du erreichen? Und dann als nächste Frage, wie kannst du dieses Problem runterbrechen? Was sind die Entscheidungen? Und ein Stück weit auch, wer soll die treffen? Sprich, was sollen die Leute damit machen? Denn daraus kann man ganz klar ableiten, was brauchst du, um die Entscheidung gut zu treffen? Und welche Tragweite und Tiefe hat die auch? Ja, wenn ich selbst am Ende nur darüber entscheiden soll, ob das Banner im Webshop nach links oder nach rechts kommt, brauche ich kein Modell, das mir die ganze Welt erklärt und auch keine Software, die 100 Millionen Kanäle verbindet. Wenn ich mein Unternehmen wirklich komplett optimieren will in, sagen wir mal, dem gesamten Produktprozess oder Vertriebsprozess, dann muss ich natürlich mehr abbilden. Will ich das nur? Oder mache ich das dann auch? Habe ich dafür das Mandat? Das muss dazu passen, denn am Ende soll die KI einem menschlichen Entscheider den Ball auf den Elfmeterpunkt legen. Oder in ein Anschlusssystem, zum Beispiel irgendwo eine DSP, reinsenden, damit die damit was Spezielles macht. Aber wenn ich nicht vorher sage, was ist das Problem und was brauche ich, damit ich das Tor schießen kann, wenn der Ball auf den Elfmeterpunkt liegt, dass jetzt eine Maschine ist, die dann schießt oder ein Mensch, kann ich eigentlich nicht souverän entscheiden als Einkäufer, ist das für mich die richtige Lösung und kann ich auch nicht wirklich die Lösung vergleichen und sagen, gehe ich zu Hase und Igel oder gehe ich zu XYZ?
Von dich an dich persönlich eine letzte Frage, und zwar aus den letzten Projekten, wenn du zurückdenkst, welches war für dich so ein richtig schönes, was dich einerseits überrascht hat und damit auch Freude gemacht hat, dass ihr ein Projekt, das ihr realisieren durftet?
Was mir überrascht, vielleicht gar nicht so sehr, aber ganz viel Freude macht, ist, dass wir gerade bei mehreren Unternehmen zwei Welten zusammenbringen können. Einerseits Marketing und Vertrieb und andererseits aber auch zusammen mit Partnern auch die lokale oder dezentrale Ebene, also zum Beispiel mehrstufiger Vertrieb, die Vertreter vor Ort, die Händler vor Ort etc. und das zentrale Branding irgendwie, die nationalen TV-Kampagnen oder so. Denn das ist mir ein Riesenanliegen als ehemaliger Manager in Marketing und Kommunikation, aus dieser Silo-Sicht, diesem Gegeneinanderarbeiten rauszukommen, wirklich zu einem ganzheitlichen Marktbearbeitung. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, dass wir gerade auch für einige wirklich große Brands genau das dürfen, wo wir am Anfang von einer Seite kamen, zum Beispiel nur die zentralen Maßnahmen. Und jetzt kommt auch sowas wie, könnt ihr damit auch die Filialen oder die Händler koordinieren oder unterstützen oder andersrum. Es hat vielleicht eine Marke ihre tausenden Einzelhändler damit bewertet oder ihnen die Werbekostenzuschüsse berechnet oder Empfehlungen gegeben. Und jetzt sagen sie, könnt ihr nicht die zentrale Sicht dazu holen. Denn dann kann die Kombination aus Big Data und KI wirklich so ein Tisch werden, um den sich die Leute rum versammeln. Und dann macht es mehr als nur einzelne Entscheidungen befähigen. Dann hat das eine katalytische Wirkung für die Organisation, weil plötzlich Ebenen, die immer um Budgets konkurriert haben oder um Aufmerksamkeit und um Macht, sehen, cool, wir haben hier Synergien. Weil man die messen kann, weil die Modelle sie auch zeigen und empfehlen, sagen, schalt doch mal das und das zusammen, das national, das lokal, das Marketing, das Vertrieb, dann geht es allen besser. Und plötzlich gibt es eine bessere Zusammenarbeit. Und das ist dann cool. Das ist dann wirklich mehr als nur die Pflicht, die man von so einem Entscheidungsprogramm erwarten kann. Das ist dann wirklich eine Kür, eine positive Wirkung, die durch die ganze Organisation gehen kann.
Mit diesem wunderbaren Satz und diesem wunderbaren Erzählung über das Projekt schließe ich auch an der Stelle den Podcast. Ich danke dir recht herzlich, Jan, für diese wunderbaren Einblicke. Tatsächlich auch, dass KI in dem Fall nicht nur die Daten, sondern tatsächlich auch Abteilungen und ja, eigentlich mitarbeitende Kunden alle miteinander dann an einen Tisch bringt und verbinden kann, um tatsächlich wunderbar miteinander zu agieren. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Jan. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die andere Seite der analytischen KI auch jetzt wieder auf dem Radar haben, wenn man das sagen darf. Und nicht trotz all der ganzen vielen News und Nachrichten, die wir lesen über generative KI. Es geht um das Zusammenspiel. Danke Ihnen.
Ganz lieben Dank, Maike, dass ich da sein durfte und euch allen vielen Dank fürs Zuhören.